Ich liebe das 80-20-Prinzip. Es gibt viele Menschen, die machen einem Angst vor Lebensmitteln. Das darfst du nicht. Kohlenhydrate sind schlimm. Nie wieder Süßigkeiten. Und so diese absoluten Aussagen, die finde ich total schwierig. Kein einzelnes Lebensmittel ist böse. Verbote führen immer nur zum Gegenteil von Durchhalten. Und deswegen ist dieses 80-20-Prinzip so toll, finde ich, weil wenn ich 80% der Zeit eine gesunde Balance halte, wirklich ausgewogen, gesund esse, dann darf ich auch 20% der Ernährung, dann darf ich auch wirklich irgendwie abends mein Stück Schokolade oder den Schokopudding oder was auch immer essen, weil Essen ist immer auch Genuss und dieser Aspekt von Ernährung sollte auf gar keinen Fall verloren gehen.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.
Medizinthemen zum Gähnen langweilig oder so erklärt, dass sie eigentlich keiner von uns versteht. Nicht mit dieser Frau. Dr. Julia Fischer trägt ihr Herz auf der Zunge, das finde ich sehr sympathisch. Und sie ist der absolute Medfluencer-Star im Internet. Eigener YouTube-Channel, eigene TV-Sendung, eigene Meinung. Julia ist, wie ich finde, unfassbar kompetent, locker und charmant zugleich. Kurz, an ihr kommt einfach keiner vorbei, wenn es um Gesundheit, Wohlbefinden und die richtige Dosis Humor geht. Von Gurkenwasser gegen Krämpfe bis hin zu Himbeersamenöl als angeblicher UV-Schutz. Julia weiß, wie schnell wir alle gerade in den sozialen Medien auf abenteuerliche Versprechungen und Ferndiagnosen reinfallen. Deshalb räumt sie auf mit Gesundheitsmythen und den Risiken und Nebenwirkungen von Dr. Google. Ganz herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, liebe Julia.
Ganz lieben Dank, liebe Jenny. Vielen Dank für diese schöne Einführung. Da bin ich ja ganz geschmeichelt. Vielen Dank.
Julia, du hast Medizin studiert in Berlin, in Madrid, in Buenos Aires, warst außerdem erfolgreich gebuchtes Model. Also man hätte sagen können, du hättest im Krankenhaus Leben retten können, du hättest die großen Titelblätter der Magazine schmücken können. Du hast gesagt, nö, habe ich keine Lust, ich werde Journalistin. Wie kam das?
Tatsächlich, weil mir einfach Schreiben, also es fing damit an, dass mir Schreiben schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Journalismus war irgendwie ganz früh mein totaler Berufswunsch. Und dann bin ich auch noch auf die Medizin gestoßen und habe gemerkt, wie unfassbar faszinierend eigentlich unser Körper ist, was der alles die ganze Zeit im Hintergrund macht, dass da irgendwie ein Herz schlägt und sich Lungen mit Sauerstoff füllen und keine Ahnung, unser Körper einfach mal kurz Lebensmittel in Energie verwandelt und solche Sachen. Das fand ich einfach so spannend, dass ich dachte, wow, das müssen alle wissen, wie cool der Körper ist. Und dann können wir auch noch so wahnsinnig viel tun, um diesen Körper länger gesund zu halten. Und Gesundheit ist in meinen Augen wirklich einfach das Allerwichtigste. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Und dadurch, dass wir so wahnsinnig viel tun können, um unseren Körper gesund zu halten, habe ich gedacht, ich muss den Leuten irgendwie dabei helfen und ihnen erklären, was man alles tun kann, damit sie die Leidenschaft mit mir spüren und hoffentlich irgendwie auch ein gesünderes, freudvolleres Leben führen können
auf die Art. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil sonst hätten wir dich ja hier gar nicht. Und ich habe eingangs gesagt, der Begriff Medfluencer, den kennen viele schon. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist quasi Influencer mit Medizinthemen. Influencer heißt ja einfach, also man ist in den sozialen Medien präsent und klärt auf. Warum hast du gesagt, das ist jetzt auch wichtig, dass ich in die sozialen Netzwerke gehe?
Das waren verschiedene Punkte. Also zum einen habe ich genau das gedacht, also die gerade die jungen Leute, wo suchen die sich ihre Informationen in den sozialen Medien? Wo gibt es auch noch gar nicht, als ich angefangen habe, gab es tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele Medfluencer. Also ich habe 2019 ging das eigentlich los und dann kam relativ bald auch schon Corona und da habe ich gemerkt, was für einen wahnsinnigen Informationsdrang die Menschen haben und wie unsicher sie sind über die gigantische Informationsflut und unsichere Lage, die da herrschte und habe ganz schnell gemerkt, so da sind wirklich die Leute, die man erreicht, die irgendwie suchen, die unsicher sind und denen muss man irgendwie Orientierung bieten. Ältere Generationen schauen viel fern oder lesen die Zeitung, aber gerade die Jüngeren, die sind eben in den sozialen Medien unterwegs und die zu erreichen, habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe.
War ein guter Schritt. Was ich sehr lustig finde in deinen Videos, falls ihr noch nicht reingeschaut habt, müsst ihr das natürlich tun. Du sprichst immer quasi mit deinem zweiten Ich, sage ich jetzt mal. Also da ist immer eine zweite Julia dabei, die so dein Sparringspartner ist. Erklär doch mal diese Figur.
Ja, also das sind ganz unterschiedliche Figuren. Ich habe gedacht, also einfach nur zu erklären zum Beispiel, bringt Kollagen was für Hautalterung oder nicht, das einfach nur in so einem Explainer Face-to-Cam zu erklären, fand ich so ein bisschen langweilig und habe gedacht, das Kollagen kann doch selber hier reinkommen und mir erklären, warum es glaubt, das sei irgendwie total gut. Und dann kann ich irgendwie evidenzbasiert sagen, so Moment mal ganz kurz, denk noch mal ganz kurz drüber nach, was in dieser und jener Studie irgendwie rauskam oder warum die Studie vielleicht gar nicht so aussagekräftig ist, wie du denkst, sodass die beiden in einem Dialog erarbeiten können, was tatsächlich evidenzbasiert man zum Beispiel Beispiel zu Kollagen sagen kann. Aber genauso kommt halt Toastbrot rein und fragt mich, ob es ungesund ist. Oder manchmal ist es natürlich auch jemand, auch die Sonnencreme, die reinkommt und sagt, wie plötzlich sagen Leute irgendwie, ich sei gar nicht so gut, ich würde sogar Krebs machen. Und dann kann ich sie beruhigen. Nein, das sind tatsächlich Mythen im Internet. Du bist total wirksam und super, dich sollten wir alle benutzen. Ja, also ich habe einfach gedacht, das auf eine Art unterhaltsam darzustellen, da bleiben die Leute vielleicht eher dran. Und oft funktioniert das ganz gut.
Ist dir gelungen. Ich finde, das funktioniert eigentlich immer. Dazu gekommen, muss man sagen, sind dann auch noch ein YouTube-Channel und eine Medizinsendung für die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Also auch noch Moderatorin. Ich würde mal sagen, jobmäßig, das ist schon, dass viele sagen, also die lebt den Traum.
Also ich muss auch manchmal sagen, wenn ich das kleinen Julia erzählen würde, die sich damals nämlich gedacht hat, so nach der Schule, ich möchte zwar Journalismus machen, aber ich möchte mir auch wirklich einen Fokus suchen, den ich total spannend finde. Und dann gedacht, okay, dann studiere ich jetzt, mache ich dieses ganze riesige Medizinstudium, um am Ende Medizinjournalistin zu werden. Es gab genug Leute, die gesagt haben, vergiss es, das wird doch nie was. Oder du wirst eh Ärztin, wie wir alle. Und dass das dann tatsächlich so geklappt hat, der YouTube-Kanal, den mache ich ja für die ARD, verantwortet vom NDR. Genau, dann habe ich die Fernsehsendung Doc Fischer und mache jetzt auch die NDR-Visite-Sendung in Vertretung. Und es sind auch neue Projekte in der Pipeline, auf die ich mich total freue. Also es sind wirklich lauter Dinge, die aufgegangen sind, so dass, ja, Klein Julia würde sich sehr darüber freuen, dass es tatsächlich geklappt hat.
Darf man sich auch mal auf die Schulter klopfen, weil ich finde, man lobt sich ja selber auch sehr, sehr wenig. Ja, das ist das ja auch stimmt. In unserer Gesellschaft so ein Thema. Ja. Und nur ist es auch so, und das sagst du selber, dass man gerade auf Social Media natürlich auch oft genau hinschauen muss, was ist denn jetzt seriös und was ist einfach Bullshit. Ich glaube, das hast du dir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, zu sagen, ich mache das auch, weil eben auch viel Quatsch kursiert. Ja? Gab es da irgendwann mal so einen Boom, also irgendwo, wo das losgegangen ist? Weil mir fällt das auch auf, gefühlt kriegt man von jedem Menschen dieser Welt irgendwelche Tipps. Das sind auch keine Ärzte oder Psychologen. Es ist einfach irgendwo, weiß ich nicht, nachgelesen oder Copy-Paste. Also ich finde, das ist schon extrem geworden. Gefühlt ist jeder zweite Einspieler bei mir, wenn man so durchscrollt durch sein Feed, ist irgendein Ratschlag. Ja,
ja, es ist absoluter Wildwuchs, der da gerade stattfindet. Und das vermehrt sich wirklich exponentiell. Also es gibt Tage, da kann ich das irgendwie überhaupt nicht fassen und schmeiß mein Handy im hohen Bogen wieder weg, weil ich mir das gar nicht angucken kann, wie viel Bullshit da kursiert. Also ich glaube, losgegangen ist es tatsächlich in der Corona-Zeit, weil die Leute da festgestellt haben, wie gut man Menschen erreichen kann online, wie viele Menschen da nach Informationen suchen, aber auch wie schnell man selber, nämlich eben auch ohne entsprechenden Hintergrund oder Vorerfahrung oder so, jeder kann einfach was hochblasen und seine Meinung rausposaunen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also das hat sich einfach in den letzten Jahren total vervielfacht. Und man muss sagen, es sind zum Teil Menschen ganz ohne Expertise, zum Teil sind es Menschen mit Expertise, aber auch da, also man kann leider nicht mal mehr darauf vertrauen, dass jemand mit einem Doktortitel oder jemand, der Medizin studiert, dass das dann schon stimmen wird, was der sagen wird, sondern es ist wirklich crazy Chaos. Und wie du sagst, also auch da habe ich mir zur Mission gemacht, zu sagen, liebe Leute, fallt nicht auf alles rein. Es gibt bestimmte Dinge, auf die ihr achten könnt. Also weil das nächste ist natürlich...
Worauf kann man achten? Vielleicht können wir es direkt konkret sagen. Ja,
also ein großer Hintergrund von den Leuten, die das machen, ist natürlich ein Verkaufsinteresse. Ne? Also das ist also auch deswegen, die sozialen Medien existieren ja, weil Menschen dort eine Reichweite aufbauen und dann irgendwie Produkte verkaufen können. Und die Leute, die da viel stattfinden, die sollen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ist natürlich richtig, dass man für die Arbeit, die man da macht, vielleicht auch Geld verdienen darf. Aber mit medizinischen Produkten wird es natürlich gefährlich. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, dass zum Beispiel Informationen über Supplements oder bestimmte Untersuchungen, dass da nur die Vorteile dargestellt werden und überhaupt nicht die Nachteile. Also weil natürlich die Leute ein Verkaufsinteresse haben. Ne? Aber das heißt, das ist wirklich auch schon das Erste, worauf man gucken kann. Möchte der oder diejenige mir was verkaufen? Erklärt der mir, keine Ahnung, du bist müde, schläfst schlecht, kannst dich kaum konzentrieren, dann habe ich die Lösung für dich, hier sind meine Supplements.
So, Mensch, tada, genau. Ich habe da was vorbereitet.
Also das gibt es natürlich ganz, ganz viel. Und da ist auch in der Rhetorik schon ein ganz wichtiger Punkt, wenn jemand sagt, es gibt ein Wundermittel für alle möglichen Symptome. Ne? Also Müdigkeit, Gewichtszunahme, alles das, womit wir eigentlich alle mal strugglen. Dafür gibt es diese eine Pille oder dieses eine Öl. Also sobald sowas auftaucht, so schön das auch klingt, das gibt es einfach nicht. Das funktioniert nicht. Es gibt keine Wundermittel. Es gibt auch keine Wundermittel zum Abnehmen. Ich habe gerade die sehr unschöne Erfahrung gemacht, dass es so ein Deepfake-Video von mir gab, in dem ich tatsächlich mit dem Hintergrund von meinem YouTube-Video dastehe und 30 Minuten lang eine Abnehmpille bewerbe, mit der man 15 Kilo in 10 Tagen verlieren soll.
Nicht dein Ernst. Ist das gruselig.
Ja, das war wirklich gruselig.
Ja.
Und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass da nicht viele Leute drauf reinfallen, weil zwischendurch auch Karl Lauterbach auftauchte und Olli Welke aus dem Heute-Show-Studio hat sich dazu geschaltet und Adele hat berichtet, wie sie abgenommen hat.
Ja, natürlich. Du und Adele, immer.
Klar,
jeden Tag.
My best buddy, Adele. Also es war wirklich eine relativ absurde Zusammenstellung und ich hatte wirklich gehofft, dass da niemand drauf reinfällt. Aber das fällt den Menschen zunehmend schwerer zu erkennen, was ist echt und was ist nicht echt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die Menschen, die an einem bestimmten Problem leiden, sei es Übergewicht oder dass sie Beschwerden haben, die klammern sich eben an den letzten Hoffnungsstrohhalm. Mhm. Ne? Wenn dann jemand wie ich vermeintlich sagt, man könnte tatsächlich 15 Kilo abnehmen, dann denken sie, das klingt zwar eigentlich komisch, aber oh Gott, ich muss das probieren.
Wenn die Julia das sagt, dann ist da bestimmt was dran.
Genau, aber deswegen dieser Punkt, die Wundermittel, immer dann, wenn man das Gefühl hat, das ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein, dann sollte man ganz dringend lieber wirklich die Finger davon lassen.
Dann sollten die Alarmglocken angehen, ja.
Ja, genau.
Und sag mal, Julia, darf eigentlich jeder den Titel, zumindest bei Instagram oder YouTube, wie auch immer, Doktor oder Doc, also ich finde, ganz viele nehmen einfach Doc und den Namen. Und da kannst du ja auch nicht unterscheiden, ist es jetzt wirklich ein Mediziner oder nennt er sich einfach Doc Jenny?
Ja. Ja, also Doktor ist schwieriger, da kann man gegen vorgehen, aber Doc, also dieses DOC, was ganz viele benutzen, das ist einfach nicht geschützt, das kann sich jeder da hinschreiben.
Das finde ich zum Beispiel auch schlimm.
Problem. Ja, ja, genau.
Weil ich glaube, das assoziiert bei ganz vielen sofort, auch Mensch, ja, das ist medizinisch, das ist ja ein Doc.
Richtig, also die schreiben Doc davor, sie legen sich ein Stethoskop um, sie ziehen sich irgendwie so einen blauen Kittel oder sowas über, ne? Das ist ganz schnell. Solche Dinge täuschen natürlich darüber hinweg, dass die Menschen, die da erzählen, vielleicht gar nicht so viel Erfahrung haben, wie sie vorgaukeln und dann wird es ganz schwierig zu erkennen, wem glaube ich und wem nicht.
Ja. Was macht das auch mit den Menschen, also auch mal aus deiner medizinischen, vielleicht psychologischen Sicht? Ich muss gestehen, ich bin Mama von zwei kleinen Kindern und ich ertappe mich selber dabei und ich würde jetzt behaupten, ich kenne mich mit dem ganzen Kram schon sehr gut aus, ja, was so soziale Medien, Journalismus und so weiter angeht, aber es gibt ganz viele auch so Eltern, ich nenne es jetzt mal Ratschläge, ne, wo dann auch natürlich auf der Suche nach Klicks ist dann so, diese drei Sachen darfst du bei deinem Kind auf gar keinen Fall machen, ja. Oder wenn du das vor dem Einschlafen machst, dann, also auch so ein bisschen so Drohgebärden, ja, wo du schon denkst, ach du lieber Gott, jetzt habe ich vorm Einschlafen aber mal gesagt, das geht so nicht. Und zwar auch jetzt nicht in einem Big Smile-Ton, sondern auch ein bisschen ernster. Jetzt ist mein Kind total gestört. Verstört schläft das jetzt ein, ne? So. Und also man ertappt sich selber dabei, dass man dann darüber nachdenkt. Und dadurch, dass das vermehrt auftritt, kann ich mir auch vorstellen, das macht was mit den Leuten.
Auf jeden Fall. Also, und ich finde gerade diese Angst und Drohgebärden ganz, ganz schwierig. Warum machen die Leute das? Weil Angst die stärkste Emotion ist, die wir haben, ne? In unserer Evolution geht es immer ums Überleben. Und die Angst ist die Emotion, die dafür sorgt, dass wir tatsächlich überleben. Ne? Wir müssen uns umgucken, Gefahren erkennen und so weiter und darauf reagieren. Das heißt, kein Impuls geht so schnell mitten in uns rein, ins Gehirn, ins Herz, als wenn uns jemand Angst macht. Deswegen packen uns die Leute damit. Und ich würde eigentlich immer sagen, Leute, die dir ein schlechtes Gefühl geben, die mit deiner Angst spielen, die die instrumentalisieren, scroll weiter, unfollow. Weil ich wirklich finde, das ist einfach keine Art, mit der man wirklich weiterhilft. Oder da kommen auch keine guten Ratschläge bei raus. Und man macht denen Angst, die denken die ganze Zeit darüber nach. Und meistens sind die Wahrheiten nicht schwarz-weiß. Und es gibt nicht die eine Sache, die du nicht machen darfst. Ja, oder,
aber nur
oder,
die passt in ein Reel.
Ja, ganz
die
genau.
Passen nicht mehr
das
rein.
Ist natürlich, genau, das ist natürlich das große Problem in den sozialen Medien. Es muss knallen, damit die Leute zuhören. Du musst sofort zu einem skandalösen Punkt kommen, damit die Leute dranbleiben. Du hast nur 60 Sekunden, maximal 90. Das ist eine große Herausforderung in dieser kurzen Zeit, Informationen an den Mann zu bringen, ohne total über zu polarisieren oder so. Aber ich bin immer dafür, dass man das trotzdem machen sollte. Und also dieses, dass sich der Ton so verschärft, das finde ich auf ganz viele Weisen total problematisch, weil der ganze Diskurs wird immer schärfer und immer unfreundlicher. Also unter Sonnenbiel kann man in den Kommentaren nur zurückschreien. Ja. Oder also entweder die Leute drücken ihre Angst aus und ihr Erschrecken darüber, was da gerade präsentiert wurde, oder sie sagen, du spinnst doch, so schlimm ist es nicht. Aber es ist wirklich eine Art von Verschärfung des ganzen Diskurses, die ich ganz gefährlich finde.
Ja, und ein Tipp, den ich bekommen habe, das war ganz lustig, damals von meiner Hebamme bei meinem ersten Kind, die hat immer zu mir gesagt, Jenny, wenn du irgendwelche Fragen hast oder wenn irgendwas komisch ist, geh entweder zu deinem Kinderarzt oder ruf mich an. Aber tu mir einen Gefallen, fang nie an zu googeln. Das endet dramatisch. Da habe ich damals gedacht, was meint die denn? Ich kann es doch mir mal anschauen. Und dann wusste ich irgendwann, was sie meinte, weil gerade wenn man so Krankheiten, Kinder und so, ach du lieber Gott, das ist ja wirklich, also was man da Also oder auch wenn man für sich selber was googelt.
Hast, kommst ja. du am Ende beim Gehirntumor genau. raus oder ja auch gerade wenn es um kleine Kinder geht, du machst dir natürlich ganz schnell wahnsinnige Sorgen.
Also das ist aber auch das, natürlich die Krux. Ne? Ja. Man ist schnell an Informationen, aber gleichzeitig kursieren da auch wirklich immer die dramatischsten Geschichten leider.
Das ist total crazy und es gibt auch Untersuchungen dazu, die zeigt, dass so die Gesundheitskompetenz der Deutschen, und das ist genau das, Informationen suchen, verstehen, einordnen und dann auch anzuwenden, diese Gesundheitskompetenz nimmt dramatisch ab in den letzten Jahren. Vor 10 Jahren war das noch jeder Zweite, der eine schlechte Gesundheitskompetenz hat. Jetzt sind es schon 3 von 4. Und das zeigt einfach, wie sehr viele von uns, und das wird mit den jüngeren Generationen tatsächlich nicht besser. Ich hätte zuerst gedacht, weil die vielleicht mit den sozialen Medien aufgewachsen sind und so weiter, finden die sich besser zurecht. Aber vielleicht auch gerade deswegen, weil sie von Anfang an von allen Seiten so viel bespielt werden, fehlt da die Fähigkeit, das logisch einzuordnen oder in ein Gerüst einzuordnen. Jedenfalls ist es wirklich so, dass einfach das Gros von uns nicht mehr wirklich einordnen kann, was sind wertvolle Gesundheitsinformationen und wo sollte ich wirklich lieber weiter scrollen oder unfollowen. Also da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir irgendwie mehr Gesundheitskompetenz wieder lernen und den Leuten an die Hand geben, wo sie tatsächlich nach wertvollen Gesundheitsinformationen suchen können und was eben die Red Flags sind, um nicht reinzufallen auf Menschen, die sie instrumentalisieren wollen. Also zum Teil geht es darum, Dinge zu verkaufen. Zum Teil geht es auch darum, einen politischen Einfluss zu haben oder auf bestimmte religiöse Gesinnungen die Menschen einzustimmen. Also es sind ganz verschiedene Richtungen, in die wir da instrumentalisiert werden mit diesen Informationen. Das ist wirklich brandgefährlich. Da brauchen wir eine bessere Kompetenz für.
Was du auch machst, Julia, du klärst gerne auf mit Mythen, Medizinmythen, die kursieren. Das finde ich toll. Da habe ich mich auch schon ganz oft informiert. Lass uns doch mal über ein paar Mythen und ein paar deiner Videos sprechen. Gerne. Social Media ist voll vom sogenannten, habt ihr vielleicht auch schon irgendwo gehört, Cortisol Face, wie auch immer mal der eine sagt so. Also so ein aufgedunsenes Gesicht, das angeblich dünner und schlanker durch Cortisol Detox wird. Wo kommt das her? Was ist das?
Ganz gefährlicher Mythos.
Ja.
Also ich meine, das Problem an solchen Geschichten ist immer, es gibt einen minimalen, kleinen, wahren Kern. Es gibt schon sehr, sehr seltene Erkrankungen der Nebennierenrinde, bei denen zu viel Cortisol produziert wird. Da kommt das Cortisol eigentlich her, unser Stresshormon aus der Nebennierenrinde und das wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir viel Energie brauchen. Keine Ahnung, wir gehen über eine Straße, ein Auto rennt auf uns zu, wir denken, wuh, wir müssen schnell rennen, dann wird Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet, damit wir auch wirklich rennen können. Das stellt also Energie bereit. Morgens zum Aufstehen brauchen wir Cortisol, damit wir überhaupt aus dem Bett kommen. Es ist immer das, was uns bereit macht, um eine Herausforderung zu meistern, auch die ganz normalen Herausforderungen des Tages. Und dann gibt es Erkrankungen, da wird zu viel Cortisol produziert in einem Ausmaß. Zum Beispiel ein Tumor ist das oder auch wenn man Cortisol oder ähnliche Präparate einnimmt als Medikament, dann kann das Cortisol eine Menge annehmen im Körper, die dazu führt, dass man tatsächlich mehr Fett einlagert. Und dann gibt es auch sowas Unschönes, das heißt Mondgesicht, die Menschen entwickeln dann wirklich so ein rundes Gesicht. Aber das ist ein absolut krankhaft erhöhter Cortisolspiegel, der dazu führt. Das ist nichts, was wir mit Stressmanagement oder ähnlichem, also ein erhöhtes Stresslevel im Alltag wird nie im Leben das Gesicht dicker machen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist auch dieser Cortisol-Detox Bullshit. Also Stressmanagement, ja. Wir alle rennen mit zu viel Stress, mit zu viel Cortisol wahrscheinlich im Blut rum. Das kann uns nur gut tun, aktive Pausen einzulegen, mit Sport für Ausgleich zu sorgen und so weiter. Also wirklich unser Stresslevel zu reduzieren, das ist, glaube ich, für uns alle gut. Aber Cortisol-Detox ist dafür Quatsch. Also du brauchst keine Supplements, du musst nichts Besonderes essen, du musst auch nicht aufhören, intensive Sporteinheiten zu machen. Klar ist Regeneration wichtig, man muss sich jetzt nicht jeden Tag völlig fertig machen, aber in der gesunden Dosis ist auch Sport total gut. Und ich finde es immer ganz schwierig, weil gerade diese Cortisol-Thematik, die macht Menschen Angst vor so vielem, was eigentlich auch gut für sie ist, wie zum Beispiel Sport oder ähnliches. Also das brauchst du alles nicht. Du kannst ganz normal Sport machen, du brauchst keine Supplements, du musst auch nichts Besonderes essen. Mach Yoga oder Meditation, wenn dir das gut tut, aber das reicht.
Ach, weißt du, dafür liebe ich dich, Julia. Ist einfach immer on point und man hat es verstanden. Schön. Dann das Nächste, was du eben schon angesprochen hast. Ich finde wirklich, manche denken, oh, ich kann es nicht mehr hören, aber es ist das Thema, immer Sonnencreme. Ja, und es ist bis heute irgendwie, der eine sagt, nö, ich brauche es immer nur, wenn die Sonne scheint. Der andere sagt, ja, weil dann blocke ich ja das ganze Vitamin D, um Gottes Willen. Oder ich kann ja auch was anderes nehmen. Pflanzliche Öle gehen ja auch. Oder die Sonnencreme ist krebserregend. Oder ich kann ja Astaxanthin-Kapseln nehmen als Sonnenschutz von innen. Also was es da alles gibt, muss ich dir nicht erzählen. Aber sag uns doch mal, Sonnenschutz in kurz und knapp. Was muss man wissen, was soll man tun und was ist Quatsch?
Ja, also Quatsch ist tatsächlich, dass Öle helfen können auf der Haut. Also es geht immer so eine Studie rum, in der gesagt wird, da könntest du einen Lichtschutzfaktor von 20, 30, 40 erreichen. Das ist der totale Bullshit. Man kommt vielleicht auf einen Sonnenschutzfaktor von 2, 3 oder 4, sprich verschwindend gering. Genau. Das bringt also wirklich überhaupt nichts. Auch Astaxanthin einzunehmen, das hat keinen nennenswerten Effekt. Das schützt einen nicht wirklich vor der Sonne. Was wirklich schützt, ist Sonnencreme. Auch diese Sorge davor, dass man kein Vitamin D mehr produziert, das ist glücklicherweise auch nicht nötig. Es gibt nämlich Studien, die zeigen, dass selbst die Menschen, die sich mit einem Sonnenschutzfaktor 50 eincremen, dass bei denen noch ausreichend Vitamin D gebildet wird. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns alle nicht flächendeckend einschmieren, dass wir nicht ausreichend nachcremen und so weiter. Plus, es kommt einfach immer ein bisschen Sonnenstrahlung durch. Und wir brauchen auch gar nicht so viel Sonnenstrahlung für Vitamin D-Produktion, dass wir das alles mit der Sonnencreme total abblocken würden. Sprich, Sonnencreme ist wirklich ein sehr, sehr guter Schutz. Und ja, es gab Stoffe darin, die so ein bisschen besorgniserregend sind, weil sie in Tierstudien hormondisruptiv waren, also den Hormonspiegel von Tieren beeinflusst haben. Es gibt auch einen Stoff, bei dem die Sorge war, dass das krebserregend ist. Aber tatsächlich sind diese Stoffe, Benzochinon und Octocrylen, die sind in den allermeisten Sonnencremes überhaupt nicht mehr enthalten. Also es steht oft auch drauf, dass sie nicht drin sind. Und gesetzlich wurde geregelt, dass die auf einen minimalen Prozentsatz reduziert sein müssen in Cremes. Also wer heute in die Drogerie läuft und sich Sonnencreme kauft, der muss sich keine Sorgen machen, dass da drin krebserregende Stoffe sind, sondern man kann die Sonnencreme tatsächlich einfach benutzen. Und ich sage, tut es bitte unbedingt täglich.
Ach, das haben wir besprochen. Herrlich. Dann gibt es ja das große Gerücht, dass man bei Hitze keine kalten Getränke trinken soll, weil einem dann angeblich noch wärmer wird. Ist das wirklich so? Also ich mache das ja trotzdem, weil ich denke immer im Sommer, also ich kann jetzt keinen heißen Tee trinken, wenn mir warm ist. Ist einfach so.
Geht mir ganz genauso. Und das war auch der Hintergrund, warum ich irgendwann, ich habe ein Radiogespräch dazu gemacht und ich wurde genau das gefragt. Also in anderen Ländern wird ja zum Beispiel auch Tee getrunken, wenn es einem heiß ist. Warum sollte man das tun? Und dann habe ich gedacht, so, ich muss jetzt mal nachforschen. Das widerspricht mir so sehr. Das muss ich jetzt mal rausfinden. Dann habe ich angefangen, Studien zu wälzen und habe tatsächlich festgestellt, das ist so eigentlich nicht richtig. Also, dass in heißen Ländern oft Tee getrunken wird, hat mehr damit zu tun, dass die ihre Getränke erhitzen, um Bakterien abzutöten. Weil gerade in wärmeren Ländern sich Bakterien und so weiter eher vermehren. Und um dann sicher zu sein, dass man da keine Krankheitserreger mittrinkt, wurden die Getränke erhitzt und man hat eher heißen Tee getrunken. Tatsächlich gibt es mehr Studien dazu, die zum Beispiel auch zeigen, dass Sportler, die bei Hitze rennen oder ähnliches und die Körpertemperatur steigt an, dass wenn man denen kalte Getränke gibt, dass die Körpertemperatur abfällt und der Körper dann nicht erst anfängt, ordentlich zu heizen, sondern insgesamt muss man tatsächlich sagen,
auch wieder
ja, es ist lustig. Also es gibt die zweite Theorie, man soll extra Warmes trinken, damit einem wärmer wird und man mehr schwitzt. Denn Schweiß führt ja zur Abkühlung des Körpers. Das funktioniert tatsächlich, das macht Sinn, das kann funktionieren.
Ja.
Aber trotzdem wird einem dabei zuerst mal wärmer und dann kühlt man vielleicht ab. Vor allem ist es einfach so, dass wenn man Kaltes trinkt, wird dieser Mechanismus nicht schlimmer. Man heizt nicht stärker auf, weil man kalt trinkt, sondern, also und deswegen würde ich sagen, soll jeder so machen, wie er es gerne mag, wenn er spürt, heiße Getränke tun mir bei Hitze gut. Wunderbar, wenn es euch geht wie mir und ihr möchtet lieber was Kaltes trinken, dann dürft ihr das auch wissenschaftlich approved machen, weil der Körper nicht stärker aufheizt dadurch.
So, Julia approved, bam. Jetzt ist es Herbst und ich erinnere mich da immer noch an meine Kindheit zurück, wenn meine Eltern gesagt haben, na, manchmal muss morgens ja schnell gehen, wenn man so mit nassen Haaren rausgeht, hört man ja oft den Satz, nein, das geht nicht, dann wirst du krank, du holst dir den Tod. Ich glaube, das haben viele morgens, ne? Oder auch Männer, die irgendwie zackig ins Büro wollen, einmal unter die Dusche und raus oder Kinder. Ist es wirklich so schlimm, also sollte man eine Mütze anziehen oder wirklich föhnen, bis alles trocken ist?
Nee, also tatsächlich ist auch das ein Mythos, denn Krankheiten entstehen nicht durch einen Abfall von Temperatur, sondern durch Krankheitserreger. Und solange an dir keine Krankheitserreger sind, wirst du auch nicht krank, nur weil dein Kopf kalt ist.
Ach, krass.
Wenn schon eine Erkrankung an dir nagt, also das Erkältungsvirus vielleicht schon in deine Nase gekrabbelt ist und sagt, so, hier möchte ich mich jetzt ausbreiten und dann kühlst du runter, dann kannst du dem vielleicht dabei helfen, dass das passiert. Aber das muss wirklich diese ungünstige Konstellation sein. Ansonsten ist das mit den nassen Haaren tatsächlich auch ein Mythos.
Oh, das finde ich total beruhigend. Wirklich. Ich finde, bis die Haare wirklich trocken sind, das dauert.
Stimmt.
Und dann finde ich super spannend, ich glaube, das ist eine Frage, die kriegst du sehr, sehr oft gestellt, aber die ist auch so markant. Lieber Gurkenwasser trinken als Magnesium, wenn man Krämpfe hat. Oder Gurkenwasser hilft genauso gut wie Magnesium.
Besser.
Besser
noch, tatsächlich, ja genau. Es ist tatsächlich, also das ist ein Mythos. Ich weiß gar nicht genau, warum der eigentlich so groß geworden ist. Aber eigentlich denken ja alle, wenn ich einen Krampf habe, dann habe ich einen Magnesiummangel. Ich muss Magnesium nehmen. Und es gibt wirklich groß angelegte Studien, die zeigen, Magnesium hilft nicht effektiv bei Krämpfen. gucken, was er dagegen schon. Und das Verrückte ist, dass...
Ich stelle mir gerade die ganzen Boxer vor, weißt du, bei so einem Boxkampf, die dann so in der Ecke sitzen. Oh, ich habe einen Krampf, Moment, das Gurkenwasser aus dem Spreewald kommt.
Ja, genau, kann man ja auch mit so einem schönen Strohhalm nehmen oder so.
Das Cocktail quasi.
Ja, genau. Mhm. Bei Gurkenwasser ist es tatsächlich so, dass die Essigsäure offensichtlich bestimmte Zellen im Rachen stimuliert, die über einen Reflex die Muskelzellen dazu anregen, sich wieder zu entspannen. Und ich habe dieses Reel gemacht auf Instagram und habe danach tatsächlich zahlreiche Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, wow, ich hatte die ganze Zeit nachts Krämpfe und jetzt probiere ich das mit dem Gurkenwasser und es funktioniert.
Wirklich?
Ich habe keine Krämpfe mehr. Ja. Ach, das ist cool. Das Gurkenwasser ist jetzt nichts, was man präventiv machen kann. Mhm. Ne? Also das hilft dann wirklich im Akutfall. Und also wer oft Krämpfe hat, bei dem liegt das dann vielleicht eher daran, dass der sich nicht ausreichend dehnt vor oder nach dem Sport oder dass er einen anderen Mineralstoffmangel hat. Also da mal nachzugucken, ob vielleicht irgendwo ein Elektrolyt oder sowas fehlt, das kann man auf jeden Fall mal machen. Aber blind Magnesium fressen ist nicht die Lösung.
Und sag mal, Julia, was ist das dann für ein Gurkenwasser? Ist das wirklich das Wasser, wenn wir so ein Glas Gurken kaufen, was da noch drin ist? Also nicht selber zubereitet, püriert irgendwas, einfach dieses Essig-Gurkenwasser.
Tatsächlich einfach das Wasser, in dem die Gurken schwimmen im Glas, genau.
Dann gibt's oft, und da habe ich mich auch schon ertappt bei meinen Kindern, die Frage, wenn man so weiße Flecken oder so Rillen auf den Nägeln hat, ne, wenn die Nägel nicht so ganz glatt sind, sondern so rillig sind oder vielleicht so fleckig, dass man weiß, oh Gott, so ein Mineralstoffmangel, musst du unbedingt zum Kinderarzt oder auch wenn man es als Erwachsener hat, muss man beim Arzt nachfragen. Kann das wirklich auf einen Mangel an Mineralstoffen hinleiten?
Nee, tatsächlich auch nicht. Also das habe ich auch ganz lange geglaubt, dass das ein Kalziummangel sei, hat aber tatsächlich mit einem Mangel an Nährstoffen überhaupt nichts zu tun, sondern, also gerade diese weißen Flecken sind eher ein Zeichen dafür, dass man sich irgendwie gestoßen hat oder dass bei der Maniküre, dass das irgendwie aggressiv war oder so, weil das nämlich winzig kleine Lufteinschlüsse sind. Also da wird der Nagel durch irgendwie Anstoßen oder Drauffahren oder ähnliches ganz leicht verletzt. Es kommt zu so einem Lufteinschluss und das sieht dann weiß aus und muss wieder rauswachsen, ist aber glücklicherweise völlig ungefährlich und hat tatsächlich auch mit einem Nährstoffmangel überhaupt nichts zu tun. Wo man sehr aufpassen muss, ist, wenn dunkle Flecken entstehen oder ein dunkler Streifen, die plötzlich auftauchen. Sowas kann Nagelkrebs sein. Mhm. Das heißt, da sollte man wirklich unbedingt nachschauen, aber diese weißen Flecken, die sind glücklicherweise ungefährlich.
Und diese Rillen auch, weil die gibt's ja auch, diese rilligen Nägel.
Genau. Die Rillen, es ist so ähnlich, das ist meistens auch eine Verletzung. Das passiert gerade bei einer Maniküre, wenn man die Nagelhaut zu stark zurückschiebt oder ähnliches. Auch dann tritt diese Rille auf, die muss rauswachsen, aber auch das ist kein Nährstoffmangel.
Oh, ich kann so durchatmen heute, das ist ja der Hammer. Ja. Was waren, Julia, die skurrilsten Diäten, denen du begegnet bist und die du mal recherchiert hast? Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, ne? Da gibt's ja auch gefühlt wahrscheinlich 7 Millionen Bücher, wie man sich gesund ernährt, dass man lange gesund und fit bleibt. Ich glaube, da ist auch viel dabei, was dann vielleicht gar nicht so gesund ist. Also so genau das Gegenteil. Das ist ja mittlerweile auch ein Dschungel.
Absolut. Ja. Also das ist natürlich ein Riesenthema. Da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also das geht los bei, was immer wieder kursiert, sind auch so Drinks gemixt aus Apfelessig und Chiasamen zum Beispiel. Die Chiasamen, die quellen zwar auf und können irgendwie dazu führen, dass man vielleicht ein kleines bisschen weniger isst, weil man sich satter fühlt. Aber da verliert man nicht irgendwie nennenswert viele Kilo bei. Dann gibt es natürlich diese ganzen Pillen, die immer wieder beworben werden. Auch dem kann man leider einfach nicht glauben. Die Abnehmspritze ist natürlich sehr, sehr wirksam. Also das ist natürlich ein echtes Power-Medikament, aber das muss dir auch ein Arzt verschreiben. Da kann keiner in den sozialen Medien sagen, hier hast du meinen Code
12345.
Das funktioniert nicht. Man muss auch sagen, jede Diät, die sich krass anhört und für einen totalen Verzicht von irgendwas wirbt, das ist immer was, das kann nicht funktionieren. Also klar kann man irgendwie auch sagen, ich faste jetzt eine Woche und fange dann nur ganz langsam wieder an mit dem Essen oder ich esse nur eine Mahlzeit am Tag oder so. Aber alles, was dazu führt, dass man ganz schnell abnimmt und in der Zeit vielleicht auch noch wahnsinnig starken Hunger hat, das ist nichts von Dauer. Also immer, wenn es um Diät und Abnehmen geht, dann muss man was finden, was man wirklich langfristig durchhalten kann. Ansonsten hat das überhaupt keinen Sinn. Und all diese Wunderdiäten, die sind eben nicht auf Langfristigkeit angelegt und deswegen auch zum Scheitern verurteilt.
Du machst, Julia, das 80-20-Prinzip. Was steckt dahinter?
Ja, ich liebe das 80-20-Prinzip, weil ich ein Feind davon bin, dass es ganz bestimmte, also das, es gibt viele Menschen, die machen einem Angst vor Lebensmitteln und sagen, das darfst du nicht, Kohlenhydrate sind schlimm, nie wieder Süßigkeiten, auf gar keinen Fall ein Softdrink oder so. Und so diese absoluten Aussagen, die finde ich total schwierig, weil es kein einzelnes Lebensmittel ist böse oder Gift, sondern es kommt immer auf eine gesunde Balance an. Und ich bin überzeugt davon, wenn man total auf was verzichtet und sich Dinge verbietet, dann kreist der Kopf eigentlich die ganze Zeit nur darum, was man sich gerade verboten hat und wie gerne man doch jetzt aber das Stück Schokolade essen, aber man darf nicht. Also Verbote führen immer nur zum Gegenteil von Durchhalten. Und deswegen ist dieses 80-20-Prinzip so toll, finde ich, weil das für mich besagt, wenn ich 80% der Zeit eine gesunde Balance halte, wirklich ausgewogen, gesund esse, dann darf ich auch 20% der Ernährung, dann darf ich auch wirklich irgendwie abends mein Stück Schokolade oder den Schokopudding oder was auch immer essen, was mir gut tut. Weil Essen ist immer auch Genuss und auch eine Wohltat. Und gerade dieser Aspekt von Ernährung sollte auf gar keinen Fall verloren gehen. Und das funktioniert bei diesem 80-20-Prinzip so gut, dass man insgesamt dann wirklich eine gesunde Balance hat und eben auch eine Lebensweise, die man lange durchhalten kann.
Du hast eben gesagt, auch die Dosis macht es. Jetzt gibt es natürlich dieses böse Buzzword Zucker. Wie stehst du dazu? Also ich habe ja jetzt ganz oft gehört, wirklich Zucker, wenn es geht, überhaupt nicht und verbannen und ich habe das immer in meinem Kopf. Jetzt hat meine Mama gestern wieder so einen leckeren Käsekuchen gemacht. Um den bin ich dann herumgeschwänzelt und habe gedacht, oh nee, also ich kann halt auch einfach nicht, gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir geht, aber so ein bisschen rede ich mir immer ein, darf man.
Auf jeden Fall. Also es gibt auch, Zucker ist kein Gift. Ich meine, klar muss man sagen, je weniger, desto besser. Höchstwahrscheinlich. Aber es ist nicht so, als wäre Zucker alleine jetzt eine böse Substanz oder eine, die von sich auch sofort Entzündungen auslöst, was man ja auch oft hört. Da muss man ganz klar sagen, die Dosis macht das Gift. Die WHO sagt, wir sollen nicht mehr als 50 Gramm Zucker am Tag essen. Das ist nicht so wahnsinnig viel tatsächlich. Da kommen wir alle drüber. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Stück Kuchen essen möchtest, keine Ahnung, alle 2 Tage oder so, dann ist das total in Ordnung. Also man sollte schon so ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu viel zugesetzten Zucker isst. Ne? Natürlich sind Süßigkeiten jetzt irgendwie kein Hauptnahrungsmittel. Aber was ich mal ganz schön finde, ist, das gilt für Kinder wie für Erwachsene. Mhm. Wenn man pro Tag eine kleine Hand Süßigkeiten, also so viel Süßigkeiten isst, wie deine Hand passen, dann ist das im Prinzip okay.
Oder hätten meine Kinder eine sehr gute Auslegungsdiskussion, glaube ich, die würden sagen, oh Mama, da passt aber noch was drauf. Das kann man stapeln. Ja.
Nee, also aber generell muss man sagen,
erst ein guter
lieber
Tipp.
Weniger, natürlich, aber auch da, man muss nicht vor jedem Zuckerkorn Angst haben.
Ach, sehr gut. Und da stehe ich jeden Morgen auch am Kühlschrank und überlege, hopp oder top. Die ganze Zeit wurde Kuhmilch ja verbannt. Ne? Das war ungefähr das Schlimmste, was wir auch zu uns nehmen konnten. Dann sind wir alle auch in der Familie umgestiegen auf Hafermilch, haben gedacht, so, jetzt machen wir alles super. Jetzt kam auf einmal, oh, Hafermilch und Insulin. Oh, das ist ja ganz schlecht. Nee, also dann vielleicht doch lieber die Kuhmilch. Also gibt's ja jeden Tag auch gefühlt irgendeine andere Richtung. Gibt's da ein richtig oder falsch?
Also dieses Verteufeln der Hafermilch kommt ja so ein bisschen aus der Ecke, in der jede kleine Bewegung des Blutzuckerspiegels nach oben als irgendwie absoluter Krankheitsmarker gewertet wird. Und das ist totaler Quatsch. Unser Körper ist darauf ausgelegt, Insulin auszuschütten, wenn Zucker ins Blut kommt, um den Zucker dann in die Zellen zu bringen und den zu verstoffwechseln. Also das heißt, dass der Blutzucker mal kurz ansteigt und dann Insulin ausgeschüttet wird und beides danach wieder abfällt. Das ist einfach völlig normal und überhaupt kein Grund zur Sorge. Und deswegen ist auch Hafermilch trinken überhaupt kein Problem. Also insbesondere, weil man ja nicht, du trinkst nicht einen Liter auf nüchternen Magen, sondern meistens, weiß ich nicht, gibst du es in Kaffee
Schwupps.
Ist wahrscheinlich, ja genau, und ist vielleicht später irgendwie auch was dazu. Hafermilch ist kein Verbrechen. Worauf man achten sollte, wenn man wirklich Kuhmilch komplett ersetzen möchte mit einer pflanzlichen Milch, dann ist Hafermilch nicht die allerbeste Wahl, weil sie nicht viele Proteine enthält, nicht viel Eiweiß. Da sind zum Beispiel Soja oder Erbsenmilch tatsächlich besser. Aber wenn du über den Tag auf andere Art und Weise, über andere Ernährungsquellen auf deinen Eiweiß Ziel kommst, dann ist auch alles gut. Nur sollte man, also das ist der einzige Punkt, den sollte man da vielleicht wirklich so ein bisschen im Blick behalten, dass Hafermilch eben nicht sehr viel Eiweiß hat. Da sind die beiden anderen genannten Milchsorten besser, aber insgesamt kommt es ja auch immer auf die Tagesbilanz an.
Ja, direkt dazu passend natürlich der Kaffee. Da gibt es ja auch von ein Kaffee am Tag geht noch. Jetzt sagt der nächste, oh nee, 5 bis 6 Kaffee ist total in Ordnung. Auch da weiß man ja gar nicht mehr, tue ich mir jetzt was Gutes oder lasse ich es lieber sein?
Dabei ist die Studienlage da ziemlich klar und ich fasse sie wie folgt zusammen, das ist mein Lieblingssatz. Kaffee ist mein Gemüse. Also Kaffee enthält Polyphenole und das sind total gesunde sekundäre Pflanzenstoffe, die ganz viele positive Auswirkungen auf unseren Körper haben. Also die sind tatsächlich entzündungsreduzierend und so weiter und man weiß, bis zu 4 Tassen Kaffee haben eigentlich nur Vorteile auf den Körper.
Ach, wenn das mal nicht die Nachricht des Tages ist.
Also man darf Kaffee trinken, man darf es auch als allererstes auf den nüchternen Magen morgens trinken. Da gibt es ja auch den Mythos, dass man nicht als allererstes morgens nach dem Aufstehen Kaffee trinken soll, weil das Cortisol spiket. Auch das ist Quatsch, auch das ist in großen Studien widerlegt. Es gibt auch einen Gewöhnungseffekt, also selbst wenn bei manchen Menschen das Cortisol-Level ansteigen mag nach dem Kaffee trinken, es gibt Menschen, bei denen passiert das, bei Menschen passiert das nicht. Es ist auch nicht jeder Cortisolanstieg ist gefährlich. Und vor allem gibt es Studien, die zeigen, dass wenn du jeden Morgen Kaffee trinkst, dieser Cortisol-Spike gar nicht mehr stattfindet. Das heißt also, die positiven Seiten des Kaffees überwiegen ganz deutlich die negativen. Das Einzige, was ich immer sagen würde, ist, wenn es dich nervös und unruhig macht, dann trink halt keinen Kaffee. Aber wenn es dir gut tut, dann trink ihn dann, wenn du Bock hast. Bisschen Vorsicht vielleicht noch davor, wie spät in den Tag du Kaffee trinkst, weil es eine relativ lange Halbwertszeit hat von ungefähr 6 Stunden. Das heißt, wenn du nachmittags noch Kaffee trinkst, dann hast du einfach, wenn du ins Bett gehst, immer noch ziemlich viel Koffein im Blut und das kann den Schlaf stören. Deswegen ist meine Regel für mich zum Beispiel, ich trinke nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr. Aber das muss jeder für sich selbst rausfinden. Koffein wird auch ganz individuell verstoffwechselt und da muss jeder für sich selber merken, stört mich das abends oder nicht. Also wenn man schlecht schläft, kann man mal probieren. Wenn ich nachmittags Kaffee weglasse, geht es vielleicht besser. Aber ansonsten würde ich immer sagen, bis zu 4 Tassen Kaffee ist völlig in Ordnung, ist sogar gesund. Trink den Kaffee, wann immer du Bock hast und es dir gut tut.
Ist das schön.
Oder?
Oder? Lassen wir einfach mal so. Oh, das nehmen wir mit. Super. Und jetzt natürlich auch was für den Beauty-Podcast. Geht ja auch um Beauty hier. Julia, Kollagen ist ja immer so, ach ja, mein Gott, das ist the word, ne? Kollagen gibt's ja mittlerweile in allen möglichen Varianten als Pulver von innen, von außen. Also man kann es ja wie auch immer zu sich nehmen, schmieren. Soll eine frische, strahlende, gepolsterte Haut uns bescheren. Ist das ein Mythos?
Das ist ein Mythos. Also tatsächlich ist das, glaube ich, das overhypedeste Supplement auf dem Markt, weil einfach die Versprechen, die die InfluencerInnen da machen mit dem Kollagen, die übersteigen bei weitem das, was Studien Kollagen attestieren. Das ist eine ganz heterogene Studienlage, weil viele Studien sind herstellerfinanziert. Das muss nicht immer schlecht sein, aber man muss das im Hinterkopf behalten und sich das daraufhin auch genau angucken. Dann ist es ganz schwer zu vergleichen, weil die Faltentiefe zum Beispiel mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird oder so. Also es ist ganz schwer, Studien untereinander zu vergleichen. Und am Ende ist das Fazit so ein bisschen, ja, da könnte minimal was passieren, aber da siehst du, wenn überhaupt, nur unter dem Mikroskop. Und tatsächlich hat es gerade eine ganz große Meta-Analyse gegeben, so also eine Übersichtsarbeit, die sich die ganze Studienlage anschaut. Und die ist zum Schluss gekommen, dass Kollagen einfach keinen Einfluss auf die Hautalterung hat. Es kann es weder verhindern noch positiv beeinflussen, behandeln im Nachhinein. Also das Geld könnt ihr euch, Stand der Wissenschaft aktuell, tatsächlich einfach sparen.
Guck mal, Julia, wir haben auch Geld gespart mit dir heute, mit dem Podcast. Das ist ja unfassbar. Ja. Mein Gott, gelernt, Geld gespart. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Gelacht, alles dabei.
Vielleicht noch die Tipps, die wirklich gut sind für die schöne Haut, ne? Also das ist so, das ist was, was viele Leute irgendwie vergessen. Die kümmern sich nicht um die Basics und hoffen dann, dass teure Supplements alles wieder richten. Und so funktioniert es halt leider nicht, sondern wir müssen uns wirklich im ganzen Leben mehr um die Basics kümmern. Und das ist bei Haut ganz klar ausreichend schlafen. Der Sonnenschutz ist unglaublich wichtig. Das ist mit der größte Einflussfaktor auf Falten und Hautalterung, den es gibt. Also deswegen wirklich eincremen. Und das nächste ist Rauchen. Also Rauchen ist natürlich leider ganz, ganz schlimm für die Haut. Das sollte man auch unbedingt lassen. Genauso Alkohol, wirklich so wenig wie möglich und ausreichend Bewegung. Aber das sind die Punkte, die dazu führen, dass man ja eine gut durchblutete, gut mit Feuchtigkeit versorgte Haut hat und möglichst wenig Falten. Das Kollagen ist nicht der Faktor.
Ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, und da waren noch ein paar andere Sachen dabei, ist auch mit das erfolgreichste Video, was du gepostet hast, ne? Die wichtigsten Gewohnheiten für ein langes, gesundes Leben, ne? Zum Thema Longevity.
Stimmt. Ja, genau.
Und das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Ich habe es mir angeguckt und dachte so, das kann man hinkriegen.
Es klingt so einfach, genau. Eigentlich sind es die Dinge, von denen wir alle wissen, dass sie funktionieren. Das Schwierige ist, das wirklich umzusetzen. Daran scheitert die Menschheit, seitdem es sie gibt. Und deswegen sind all diese...
Warum einfach, wenn es kompliziert geht?
Ne? Ja, genau. Ganz genau. Also und deswegen gibt es all diese Marketing-Experten, in Anführungszeichen. Also deswegen funktionieren all diese Dinge, weil wir es irgendwie nicht schaffen, uns an die gesunden Basics zu halten. Aber eigentlich wäre es gar nicht so schwer.
Wir bleiben nochmal bei der Schönheit. Was macht medizinisch wirklich schön, was du noch nicht gesagt hast?
Also zum Beispiel ist eine proteinreiche Ernährung ganz, ganz wichtig tatsächlich. Bei Kollagen ist es ja so, das ist ein Protein. Wenn wir das essen, dann zerlegt unser Magen das in seine Bausteine und Was der Körper dann damit macht, das weiß kein Mensch. Ob er die wieder zu Kollagen zusammenbaut und in die Haut schickt oder was er auch immer. Vielleicht baut er auch was ganz anderes aus diesen Aminosäuren zusammen, das weiß man nicht.
Lego-Türmer.
Ja, genau. So kann man sich das sehr gut vorstellen. Aber das ist auch so eine Krux in dieser Kollagentheorie.
Spannend.
Aber wenn du deinen Körper mit ausreichend Eiweiß versorgst und auch so ein bisschen darauf achtest, dass du viele verschiedene Eiweißquellen hast, damit du möglichst alle essentiellen Aminosäuren zu dir nimmst, also die, die unser Körper nicht selber herstellen kann, da kann, wenn man das möchte, auch ein Proteinpulver bei helfen. Also wenn man keine Lust hat, darüber nachzudenken, wie man jetzt sein Eiweißziel erreicht, dann kann man auch so ein Pulver nehmen, weil dann nämlich der Körper all die Bausteine hat, um Kollagen herzustellen. Und das ist wirksamer als Kollagen zu essen. Also das heißt, die proteinreiche Ernährung ist ganz, ganz wichtig. Ausreichend trinken ist wichtig. Wir wissen, dass sekundäre Pflanzenstoffe wie das Lycopin und auch Vitamin A Vorstufen, die sind zum Beispiel in Tomatenmark, aber auch in Karotten. Also das wissen wir, das ist total gut für die Haut. Außerdem Ballaststoffe, wenn wir kurz beim Essen bleiben, Ballaststoffe sind wirklich ganz, ganz wichtig vor allem. Und das ist eine Achse, da Ballaststoffe sind diese unverdaulichen Pflanzenfasern, die in Obst, Gemüse, Vollkorn und so weiter sind. Die verarbeitet unser Körper nicht so richtig, sondern lässt sie durchlaufen bis zum Dickdarm. Und da sind diese ganzen kleinen Bakterien, die sich wahnsinnig darüber freuen und die dann verstoffwechseln. Und da wiederum entstehen dann Fettsäuren, die für unseren ganzen Körper total wichtig sind. Die bremsen Entzündungen, die sorgen aber auch für eine schöne Haut. Das heißt, auch Ballaststoffe führen über die Darmgesundheit dazu, dass man ein ebeneres Hautbild hat, weniger Pickelchen hat, möglicherweise auch eine Festigkeit vielleicht bekommt, die man ohne die Ballaststoffe nicht hat. Was haben wir jetzt? Protein, Ballaststoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, sprich einfach ganz viel Obst und Gemüse und Vollkorn. Und was würde ich sagen, wirklich so das wirksamste Topikum ist, was man sich auftragen kann, ist Vitamin A.
Was
Retinol
macht das?
Ist das. Die Vorstufe von Vitamin A. Das Retinol und Retinal gibt es zum Beispiel als Serum. Das trägt man sich auf die Haut auf. Das ist eine Vorstufe von Vitamin A. Und die sorgt tatsächlich in der Tiefe der Haut dafür, dass die Kollagensynthese angeregt wird. Und das kann wirklich dazu führen, dass man ein ebeneres Hautbild hat und dass auch der Hautalterung so ein bisschen entgegengewirkt wird. Das wäre so das Wirksamste, würde ich sagen, was es gibt.
Ich finde, du könntest auch noch Beautyfluencer werden.
Auch du?
Beautyfluencer,
ja. Ja.
Auch das würdest
sofort.
Du sehr professionell rüberbringen. Wahnsinn. Ja, und vielleicht abschließend auch noch ein Thema, was wir noch nicht hatten. Sport, das weiß natürlich jeder, ein bisschen was gehört dazu. Das, was du machst, finde ich sehr, sehr cool. Du hast eine ganze Sportbewegung gegründet, kann man eigentlich sagen. Gess hat mit ein paar Mädels angefangen und jetzt seid ihr wirklich eine ganze Truppe bei Wind und Wetter.
Ja, wir haben tatsächlich zu dritt angefangen, so ungefähr vor 4 Jahren. Und der Gründung und der Professionalisierung dieser Gruppe, das ist noch mehr meiner Freundin Anna zu verdanken, die dann nämlich angefangen hat, das wirklich zu professionalisieren. Die hat Ausbildung gemacht zum Personal Trainer und irgendwie verschiedene Coaching-Seminare und so gemacht. Und die leitet das jetzt so ein bisschen an, weil wir sind wirklich von uns dreien auf mittlerweile oft irgendwie 30 Frauen angewachsen.
Wahnsinn.
Und wir treffen uns wirklich 3-mal die Woche morgens bei jedem Wind und Wetter. Also liegen auch im Schnee oder im Regen und stemmen da unsere Gewichte. Und das ist fantastisch, weil das zum einen diese Bewegung reinbringt. Also wir machen Cardio-Training, wir stemmen aber auch Gewichte. Krafttraining ist so ultra wichtig für alle, für Männer, für Frauen, für Ältere. Also das müssen wir wirklich alle unbedingt reinbekommen, weil es nicht nur die Muskeln stärkt, sondern auch die Knochen und wirklich auch chronischen Erkrankungen entgegenwirken kann. So Krafttraining ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und dann kommt auch so diese soziale Komponente dazu, ne? Von der man ja auch weiß, dass das ein echtes Gegengift gegen Stress ist und für Ausgleich sorgt, dass es so ein Ventil ist. Für die Lebenszufriedenheit ein ganz wichtiger Punkt ist und das liebe ich. Also wir kommen da morgens an und quatschen irgendwie kurz eine Runde und stemmen dann unsere Gewichte und sprinten durch die Gegend und dann wird noch ein bisschen gequatscht und dann gehen wir wieder nach Hause. Zusätzlich haben wir irgendwie ein bisschen frische Luft getankt. Also ich kann allen wirklich nur raten, gründet solche Nachbarschaftsgeschichten. Das ist einfach, das ist der Hammer. Das ist wirklich ganz toll.
Sehr cool. Also wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich vorbeikommen, Julia. Das klingt sehr,
unbedingt.
Sehr cool.
Wenn du mal kommst, sag Bescheid.
Das mache ich. Dr. Julia Fischer, vielen, vielen Dank für diese spannenden Erkenntnisse. Danke, dass du mit so vielen Mythen endlich mal aufgeräumt hast. Wir haben, glaube ich, alles verstanden, wissen jetzt wirklich Bescheid. Danke für deine wertvolle Arbeit. Ich drücke dir die Daumen, mach weiter so. Wir freuen uns auf alle tollen neuen Projekte, die kommen. Und vielleicht kommst du noch ein zweites Mal wieder dann. Ich würde mich freuen.
Sehr, sehr gerne. Das hat mir total Spaß gemacht. Vielen
Dank.
Das
freut mich.
Auch dir alles Liebe.
Tschüss, Julia. Und danke euch fürs Zuhören.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.